Wie schon gesagt, wir sind Gott sehr, sehr dankbar, Dankeschön, für das Vorrecht, dass wir immer wieder zusammenkommen dürfen, um Gott neu zu erleben, sein Wort zu hören, uns darin zu vertiefen und das, was vor unseren Augen geschieht, biblisch einzuordnen und zu wissen, dass der Herr im Regiment ist und dass alle Dinge entsprechend seinem Plan verlaufen. Ich glaube, es war am letzten Sonntag des letzten Monats, als ich hier fast beiläufig sagte, wir sehen vor uns, wie nun das letzte Weltreich entsteht, wie es Daniel gesagt hat. Und auch in der Offenbarung beschrieben wird. Und was sagte ich? Auch die Schweiz gehört zu diesem Europa und wird sich auf die Dauer nicht heraushalten können. Und wie staunte ich jetzt am letzten Dienstag um 6.30 Uhr hörte ich im Deutschlandfunk, die 7 EFTA-Länder haben mit der EG nach 15-stündigen Beratungen Übereinkunft erzielt und siehe, das Gesamteuropa entsteht vor unseren Augen. Schon mit Ende 92 und ab 93 vom Nordkap bis zum Mittelmeer keine Grenzen mehr. Was haben wir im Laufe dieser Jahre gesagt? Und ich sage es heute. Da kann Volksabstimmung kommen, Volksaufstand kommen. Diese Entwicklung wird niemand aufhalten. Die Zeit ist da und alles nimmt seinen Lauf. Als dann stolz berichtet wurde, dass dann 280 Millionen Menschen in diesem großen europäischen Haus sein werden, und natürlich die größte Macht. Ich meine, die USA haben, nachdem ich das letzte Mal hörte, wohl 218 Millionen. Und alles andere kommt ja erst danach. Japan mit 115. Also entsteht diese Weltmacht Europa und der römisch-katholische Vorherrschaft, wie es in der biblischen Prophetie vorausgesagt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das hier damals auch erwähnt habe. Es gibt ja Bibellehrer, die in der Vergangenheit an Gott vorbeigesprochen haben, weil sie die prophetische Belehrung und Offenbarung durch den Dienst Bruder Branhams nicht angenommen haben. Ich bin oder gehöre nicht zu denen, die hierher kommen und sagen, der Prophet hat gesagt und hat gesagt. Aber eins schätze ich in meinem Herzen mit tiefer Dankbarkeit, nämlich, dass Gott uns seinen Knecht und Propheten gesandt hat, um uns die Entwicklung, die zwar im prophetischen Wort schon geschrieben stand, die wir aber, weil sie in Symbolen, in Bildern zum Teil dargelegt war, nicht sehen oder verstehen konnten. Deshalb sind wir dem Herrn umso dankbarer, dass wir jetzt in dieser Zeit erkennen dürfen, was geschieht und daraus entnehmen können, dass wir tatsächlich in die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi angelangt sind. Ich habe in der Welt am Sonntag auch vor einigen Wochen das Zitat gelesen, der Papst ist erst dann bereit, Israel anzuerkennen, wenn Israel Konzessionen gemacht und wenn es dort zu einem Frieden kommt. Und wir sehen, wie auch diese Dinge jetzt vorbereitet werden und Israel mit Zwang in diese Verhandlungen einbezogen wird. Was mich dabei eigentlich stört, ist nicht so sehr, dass Verhandlungen geführt werden, sondern dass die Decke noch immer über dem Volke Israel ist. Da habe ich doch tatsächlich in den Nachrichten gesehen und gehört, wie eine Diskussion geführt wurde, wer wohl der Messias sein könnte. Und das stellte der Mann, der die Fragen zu überbringen hatte, eben diese Frage: Könnte der Rabbi so und so vielleicht schon der Messias sein? Und dann dachte ich bei mir selber, oh Gott, welch eine große Not. Damals haben sie den vom Himmel kommenden Messias nicht aufgenommen. Jetzt warten sie auf einen Messias, der so aus ihrer Mitte kommen soll. Mich hat das so tief bewegt. Und ich fragte mich, muss es wirklich bis ans Ende dabei bleiben, dass die Decke über ihnen ist und dass erst dann, wenn die beiden Zeugen auftreten, ihre Augen wirklich geöffnet werden? Man hat da gewisse Fragen, mit denen man eigentlich nicht so schnell fertig wird, denn ich möchte vielleicht nur 2, 3 Stellen aus dem Alten Testament lesen. Und gerade das Volk Israel müsste ja diese Stellen kennen, weil sie sich auf den Messias beziehen. Meinetwegen Micha, Kapitel 5, 1 bis 3. Micha, Kapitel 5, 1 bis 3. Du aber, Bethlehem, Ephrat, bist zwar zu klein, als dass du zu den Gaustätten Judas gehörtest, aber, und hier kommt dieses göttliche aber aus dir wird mir der hervorgehen, der in Israel Herrscher sein soll, und dessen Herkunft der Vergangenheit, den Tagen der Urzeit angehört. Also nicht jemand, der nun irgendwo geboren wird als Sohn des so und so, sondern der Urzeit angehört, von dem in Hebräer 7 geschrieben steht, dass er keinen Anfang und kein Ende hat, sondern nach der Ordnung Melchisedeks zu betrachten ist. Wie dankbar können wir sein, und das sage ich mit innerer Ergriffenheit, wie dankbar können wir sein, dass Gott uns sich selbst geoffenbart und den Zugang zu dieser Offenbarung des Wortes aus Gnaden gegeben hat. Wenn hier geschrieben steht, dass er, der Herr Herrscher in Israel sein wird, dann kann es doch nicht irgendjemand sein, kein besonderer Mann wie David oder andere. Israel braucht einen Erlöser, der nicht selbst der Erlösung bedarf. Genau wie wir. Wir brauchten einen Erlöser, der nicht selbst der Erlösung bedarf. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wurde, er sei Priester, Prophet, er sei König, wer er war, er bedurft derselbe der Gnade und der Erlösung. Also hat Gott selbst ins Mittel treten müssen durch seine Selbstoffenbarung als Erlöser, um die Erlösung verwirklichen zu können. Was die Herrschaft betrifft, nur noch dazu das gewaltige Wort aus dem Propheten Jesaja, dem 9. Kapitel, ist ja allen geläufig und auch allen sehr bekannt. Jesaja Kapitel 9, und dazu gehört Jesaja Kapitel 7. Diese beiden Verse oder Schriftstellen müssen miteinander verglichen werden. Ich lese sie beide. Jesaja 7, Vers 14 steht, darum wird der Allherr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird gute Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel geben wird. Und dann in Kapitel 9, Vers 5, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird und sein Name lautet Wunderrat, Heldengott, ewig Vater, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies vollführen. Wie klar, wie deutlich, wie unmissverständlich sind solche Aussprüche in der Heiligen Schrift. Nicht die Frau des so und so wird jemanden gebären, sondern die Jungfrau wird gebären. Und also geschah es. Und wie schon vorhin gesagt, dass der Herr ja die Dinge so geordnet hat, in seinem Worte festgelegt und seinen Ratschluss zur Ausführung bringt, bis wir und bis dann auch Israel vom Glauben zum Schauen kommen wird. Lasst uns diese Wortbetrachtung mit dem Propheten Sacharja, dem ersten Kapitel mit Vers 3 fortsetzen. Sacharja, Kapitel 1 von Vers 3. Nun aber sage zu ihnen, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, kehre um zu mir, so lautet der Ausspruch des Herrn der Heerscharen, so will ich wieder zu euch kehren, umkehren, spricht der Herr der Heerscharen, seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zwar die Mahnung zugerufen haben, so hat der Herr der Heerscharen gesprochen, kehre doch um von eurem bösen Wandel und von eurem bösen Tun, aber sie haben nicht gehorcht und nicht auf mich geachtet, so lautet der Ausspruch des Herrn. Wo sind nun eure Väter und können die Propheten ewig leben? Doch meine Drohworte und meine Ratschlüsse, deren Verkündigung ich meinen Knechten, den Propheten, geboten hatte, sind die nicht bei euren Vätern eingetroffen, so dass sie in sich gingen und bekannten, wie der Herr der Heerscharen sich vorgenommen hatte, mit uns nach unserem Wandel und nach unserem ganzen Tun zu verfahren. So ist er wirklich mit uns verfahren. Soweit dieses teure Wort. Ihr wisst ja, die Heilige Schrift ist so verfasst, dass wir nicht nur lesen, was Gott an anderen getadelt hat und damit zufrieden sind, sondern so lesen, dass wir uns angesprochen wissen und dann uns einer Selbstprüfung unterziehen können, um festzustellen, was bei uns eintrifft. Gott hat beides gesagt. Er hielt dem Volke Israel Fluch und Segen vor. Segen, wenn Gehorsam und Glaube ist, Fluch, wenn Ungehorsam und Unglaube da sind. Beides hat Gott dem Volke Israel vor Augen geführt und beides führt er uns vor Augen. Es gab Drohworte und es gab die Ratschlüsse Gottes, die von seinen Knechten, den Propheten, verkündigt worden sind. Als ich diesen Text heute las, speziell die Formulierung hier in Vers 6b, deren Verkündigung ich meinen Knechten, den Propheten, geboten habe, musste ich unwillkürlich an Offenbarung 10, Vers 7 denken, denn da steht tatsächlich die gleiche Formulierung. Offenbarung Kapitel 10, Vers 7. Sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebenten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Gott hat durch seine Knechte die Propheten gesprochen und dann gemäß Hebräer 1, Vers 1, am Ende dieser Tage, in denen er durch die Propheten gesprochen hat, sprach er in seinem Sohne Jesus Christus, unserem Herrn. In ihm wurde das, was vorher angekündigt war und zu dem gesamten Ratschluss Gottes gehört, Wirklichkeit. Und seitdem wird es Wirklichkeit in und durch die Gemeinde des lebendigen Gottes. Beides erfüllt sich. Die Drohworte und auch die Segensverheißungen, die zu dem Ratschluss Gottes gehören. Und ich meine, dass wir ehrlich und aufrichtig sagen können, dass wir in diesen Tagen nach bestem Wissen und Gewissen bemüht sind, auf der Seite Gottes zu stehen, seinem Worte Glauben zu schenken und soweit es uns vom Herrn geschenkt ist, im Gehorsam, ihm dankbar zu folgen, um Anteil an dem zu bekommen, was eben zu seinem großen Ratschluss, den er gefasst hat, gehört. Was das Volk Israel betraf und in Verbindung damit auch parallel zur Gemeinde steht, hat mich auch bewegt. Beides wird nämlich im Worte Gottes erwähnt. Die Rückführung, die Sammlung des Volkes Israel sowie die damit verbundene Läuterungs- und Gerichtszeit und die anschließende Zeit der Freude und des Jubels auf dem Berge Zion. Wir als Gemeinde des lebendigen Gottes werden, wie wir alle wissen, ja die letzte Ausgießung des Heiligen Geistes als Spätregen empfangen, wie die Gemeinde am Anfang den Frühregen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen hat. Und wir glauben, dass Größeres jetzt am Ende geschehen wird. Und da mag jemand die Frage stellen, wie soll's geschehen? Wer sei dazu geschickt? Die Antwort steht in Zacharia Kapitel 4. Nicht durch Heere und nicht durch Macht, nicht durch große Evangelisten oder Gottesmänner, das habe ich jetzt in Klammern dazu gesetzt, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Also wird das letzte Wirken Gottes vom Himmel her auf übernatürliche Weise zur Auswirkung hier auf Erden kommen. Als wir vor kurzem unter Brüdern darüber sprachen, sagte einer, die jetzige Dürre ist notwendig, damit dann, wenn der Regen kommt, ja schon alles aufblühen kann und wie ja dürres Land nach Wasser seufzt und es absolut nötig hat. So empfinden wir in diesen Tagen. Alle anderen können noch Stimmung machen, ob es stimmt oder nicht. Wir können auch keine Stimmung erzeugen. Wir können keine Atmosphäre machen. Aber Gott vermag alles. Bei ihm kommt zuerst die Einstimmung mit seinem Wort. Die Übereinstimmung mit dem, was er gesagt und verheißen hat. Und dann folgt alles andere. Ich habe hier in Jeremia 30 nachgelesen. Jeremia 30, Vers 3. Hier steht, denn wisse wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn. Da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden, spricht der Herr, und sie in das Land zurückführen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Sie sollen es in Besitz nehmen. Und dazu sagen wir alle Amen. So hat es Gott gesprochen und so wird es auch sein in alle Zukunft. Dann aber steht weiter geschrieben in den Versen, die folgen. Ich möchte vielleicht nur Vers 7 lesen. Ach, wehe, gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich. Und eine Zeit der Not für Jakob, doch er wird aus ihr gerettet werden. Wir wissen aufgrund der Heiligen Schrift, dass noch eine Not über Israel kommen wird. Und wenn man so das, was im Vatikan geschieht, betrachtet, im Übrigen kam es bei uns durch die Nachrichten direkt in Brüssel, nicht einen Steinwurf weit von der Europazentrale, richtet der Vatikan sein Informationszentrum auf. Und dort werden alle Journalisten, alles wird dort geschult. Die gesamte Berichterstattung wird in Kürze einseitig sein. Solche Dinge werden schon ganz offen, im Moment noch ganz offen, durch die Massenmedien weitergegeben. Und wir merken, wie Protestanten massenweise katholisch werden. Es gehört hier nicht her. Aber Ärzte in allen Berufen, Rechtsanwälte, alles tritt über. Man weiß ganz genau, wenn man nicht zur richtigen Partei und nicht zur richtigen Kirche gehört, hat man keine Chancen, richtig den Lauf zu nehmen. Die Leute wissen das. Man kann es lesen und man merkt, wo alles hinausgeht. Nämlich das, was der Papst gesagt hat. Das Europa der Vaterländer in seinen ursprünglichen Grenzen und der römisch-katholischen Glauben. Denn er sagt, das war der ursprüngliche Glaube. Ich möchte hier nichts zu Protokoll geben. Aber das möchte ich hier heute gesagt haben. Die römisch-katholische Kirche hat ihren Anfang nicht in Jerusalem. Da beginnt die Gemeinde des lebendigen Gottes, welches da ist, die Grundsäule, die feste und Grundsäule der Wahrheit. Die ersten 3 Jahrhunderte vergingen ohne eine römisch-katholische Kirche. Ohne Kardinäle, ohne Päpste, ohne alles das, ohne Heiligenverehrung und Seligsprechungen, ohne das alles. Das wissen alle. Nur wird das Volk getäuscht. Das Volk wird dahingehend getäuscht, dass man sagt, Petrus war der erste Papst. Man kann nachlesen, dass die ersten 45 Päpste nämlich gar keine Päpste waren, weil es in den Jahrhunderten gar keine Päpste gab. Aber dem Volke wird es so gesagt, und selbst unter den Protestanten sind keine Männer mehr, deren Augen geöffnet wären, um zu sehen oder zu erkennen, dass es sich tatsächlich um Ansprüche handelt, die keine Grundlage haben sondern nur dazu dienen, um das Volk in den Bann zu ziehen. Und wo immer man hinschaut, ist ja Religion mit Politik vermischt und Politik mit Religion in diesen Tagen. Also, wie die Bibel uns in Offenbarung 17 klar und deutlich sagt, dass diese Weltkirche auf der Weltmacht reiten wird und die Zügel in der Hand haben wird. Aber wir können da jetzt nicht näher eingehen auf diese Dinge. Wir werden sie schriftlich darlegen. Für uns als gläubig gewordene, als biblisch gläubig gewordene, kommt es darauf an, herausgelöst zu sein von allem, was nicht zum Originalwort gehört, was seinen Ursprung nicht in Jerusalem, nicht bei dem und in dem, was Propheten und Apostel verkündigt haben, zu lösen und im Wasserbad des Wortes gereinigt zu werden, um so eine Wortbraut zu sein, wie Christus, unser Erlöser, der Wortbräutigam war. Denn so steht's geschrieben, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Es mag vielleicht Uneingeweihte ein wenig anmuten, wenn von dieser Stätte aus immer wieder diese Gegenüberstellung stattfindet. Ich kann nicht anders. Und ich frage euch, wer erhebt in diesen Tagen seine Stimme? Da haben wir's. Da habe ich doch tatsächlich von dem großen Evangelisten, der ja in der Schweiz besonders hoch im Kurs steht, gelesen, als Gorbatschow gewählt wurde und dieses Kennzeichen an der Stirn hatte, das ja von der Geburt an so war, sagte, das sei das Malzeichen des Tieres und der Gorbatschow sei dann das Tier. Und als der Papst geschossen wurde, dann stand sehr schön geschrieben, das war die Todeswunde und die sei nun wieder geheilt worden. Ich möchte keinem etwas, aber damals habe ich tatsächlich die ersten Nachrichten gehört. Und der Papst wurde nicht am Kopf getroffen, der wurde tatsächlich im Schoß getroffen. Also es war keine Kopfwunde, die da geheilt wurde, sondern eine ganz andere Wunde. Aber seht, die Menschen achten nicht auf das Wort. Sie haben selber von sich den Eindruck, dass sie die Weisheit Gottes nicht nur mit Löffeln, sondern mit der Schöpfkelle zu sich genommen haben. Und wenn man dann genau prüft, bleibt nichts als eigengemachte Weisheit übrig. Denn uns hat Gott in der Tat die Gnade geschenkt, die Weisheit Gottes, die Weisheit des Wortes, nicht das, was Menschen zum Besten geben, sondern das, was im Worte Gottes geschrieben steht und was uns auch mitgeteilt wurde, dass wir das von Herzen glauben und auch befolgen können. Aus dem Propheten Jesaja möchte ich aus dem Kapitel 33, Jesaja Kapitel 33 lesen, auch in Verbindung mit Israel. Und ich glaube, wenn ihr dann das Buch lesen werdet, das neu aufgelegt wird, dann könnt ihr feststellen, dieselben Mächte, die Israel verfolgt und zerstreut haben, sind dieselben Mächte, die die Gemeinde verfolgt und zerstreut haben. Beides, in beiden Fällen. Also, in Jesaja 33, Vers 1 steht, wehe dir, Verwüster, der doch selbst keine Verwüstung erlitten hat, und wehe dir, Räuber, der selbst von niemand beraubt worden ist. Sobald du mit Verwüsten fertig bist, wirst du selbst verwüstet werden. Sobald du genug geraubt hast, wird man dich selbst berauben. Ihr kennt alle die Bibelstelle aus dem Propheten Daniel, Kapitel 9, 27, was die Verwüstung betrifft. Kapitel 9, Daniel, Kapitel 9, Vers 27. Hier steht, und er wird einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen, und während der Hälfte der Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen, und an ihrer Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung ergießt. Ihr kennt doch alle das Wort aus Matthäus 24, Vers 15 wohl, wo der Herr gesagt hat, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heilige Städte sehen werdet. Und wie vorhin bemerkt, es wird dahin kommen, dass das System, das das ganze Christentum verwüstet hat, den Bund mit Israel schließen und auch da die Verwüstung anrichten wird. Aber es ist alles ein Teil des Wortes Gottes, des Planes Gottes für die Endzeit. Und Paulus führt im Brief an die Römer aus, wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, würde doch nur der Überrest gerettet werden. Genau wie unter den Gläubigen aus den Heiden. Nicht alle in die Auserwählung und Vorherbestimmung einbezogen wurden. Das Gleiche ist auch mit Israel. Doch wohl dem Menschen, der nach Gott fragt, dem es ins Herz gegeben wurde, jetzt in dieser Zeit seinen Willen zu erkennen, nicht nur gläubig zu sein, sondern Gott zu glauben, und zwar so, wie die Schrift es sagt. Auch darüber habe ich in den letzten Tagen nachgedacht. Wir sind oder gehören zu denen, die an Bekehrung, an Wiedergeburt, an Geistestaufe, an Heiligung, an volle Erlösung glauben. Und dann kam die Frage in mir auf, wie viele von den Bekehrten sind wirklich von Herzen zu Christus bekehrt und haben ihre eigenen Wege verlassen, nach dem Wort der Schrift aus Jesaja 55, der Gottlose verlasse seinen Weg und der auf Frevel bedachte seine Gedanken und kehre zum Herrn zurück. Eine Umkehr zu Gott, ein Nachhausekommen wie der verlorene Sohn, wo wirklich ein Fest Gottes stattfindet mit den heimgekehrten Söhnen und Töchtern Gottes, die verloren waren, aber dann wieder gefunden wurden. Eine wirkliche biblische Bekehrung, wo der Einzelne angesprochen wird, wie es von Saulus berichtet wird, später Paulus genannt. Er sagte, das Licht sahen alle, aber die Stimme sprach zu mir. So steht's in Apostelgeschichte 22 geschrieben. Wir alle können das Licht, das jetzt in der Finsternis leuchtet, sehen. Wir können das prophetische Wort in der Erfüllung betrachten. Das genügt nicht. Jeder muss persönlich vom Herrn angesprochen werden. Jeder muss eine persönliche Bekehrung zu ihm hin erleben. Sündenerkenntnis, Reue und Buße, ein Heimkehren zum Herrn, wo man dann wirklich spürt, hier findet nun ein Fest statt. Siehe, der war verloren und ist wieder heimgekehrt. Das andere, oder was ich jetzt erwähnte, ist die Wiedergeburt. Die Schrift sagt wirklich in 2. Korinther 5, 19, von da beginnt's ja, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Und dann hört man aus dem Munde der Gläubigen, so unbarmherzig, so hart, wie Gläubige manchmal untereinander sein können, sind Ungläubige nicht. Solch ein Urteil überhaupt, wenn wir darüber nachdenken, wie viele Missverständnisse, wie viele Dinge noch existieren, die unter Gläubigen gar nicht mehr erwähnt werden sollten. Und dann entsteht die Frage, sind die Wiedergeborenen wirklich aus Wort und Geist wiedergeboren? Ist göttliches neues Leben in uns offenbar geworden? Haben wir die Gesinnung Jesu Christi und sein Wesen in uns aufgenommen? Ihr Lieben, da wir ja auf das Ende zugehen, müssen wir uns all diesen Dingen und diesen Fragen stellen. Und auch die dritte Position, Geist getauft. Wie viele meinen, wenn sie ein paar Worte in Zungen in einer anderen Sprache sprechen, dann sind sie schon, dann haben sie's. Und wenn man dann feststellt, dass kein anderer mit der Zunge so viel Schaden anrichtet, wie gerade diejenigen, die sagen, dass sie in neuen Zungen reden und alles, was sie reden, ist alter Quatsch und dummes Zeug, um weh zu tun, um Leid zuzufügen. Nein, die Geistgetauften sind auch nicht alle wirklich geistgetauft. Da muss auch die Geistesfrucht offenbar werden. Nicht nur Bewegung der Lippen, das Leben muss dahinter stehen. Unser Herr sagte, ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Es werden 9 Geistesgaben aufgezählt im Brief an die Korinther und 9 Geistesfrüchte im Brief an die Galater. Und beides muss sich die Waage halten. Wenn die Ausgießung des Heiligen Geistes wirklich geschieht, dann wird ja nicht nur die Zunge berührt, dann wird das Herz mit dem Wesen Gottes erfüllt. Dann wird die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und dann sind all die Gaben des Geistes in diesem Bad der Liebe harmonisch geordnet. Und so wird göttliches Leben und auch der Dienst innerhalb der Gemeinde und der Dienst untereinander zu einem direkten Segen für alle. Wie Bruder Brenham einmal sagte, es gibt Menschen, in deren Gegenwart man sich wohlfühlt, es ist eine schöne Atmosphäre, und dann gibt es auch solche, wo man sich nicht wohlfühlt. Lasst uns alle darauf bedacht sein, dass wir unsere Zunge im Zaume halten und womöglich auch die Gedanken. Irgendjemand schenkte mir ein Buch mit 1000 Aussprüchen, Martin Luthers, ich weiß nicht, wer es war, war nur eine kurze Notiz, ein Segenswunsch. Und ich las über den Begriff Narr nach, nur einen kurzen Absatz. Und da sagt dieser Gottesmann, ein Narr ist der, der jeden Gedanken, der ihm kommt, ausspricht. Manchmal kommen uns eigenartige Gedanken. Wir sprechen sie aus, belasten den anderen. Er wird nicht mehr fertig damit, er grübelt, er sinnt nach und weiß nichts damit anzufangen. Ihr Lieben, möge Gott uns helfen, dass wir auch in die Heiligung hineinkommen, dass wir tatsächlich auf dieser Erde doch noch einen Stand erreichen, der nicht in den Kinderschuhen stecken geblieben ist, sondern zur vollen Mannesreife in Christo heranwächst, nicht aus unseren guten Vorsätzen, sondern durch die Gnade und durch die Kraft unseres Gottes. Es steht ja geschrieben in Offenbarung 22, wer heilig ist, der heilige sich noch mehr. Es gibt also eine Schar auf Erden. Das sind die Auserwählten, die mit ihrem Zustand nie zufrieden sein werden. Es geht nämlich immer noch vorwärts bis zu dem Tage, wo wir vom Glauben zum Schauen kommen werden. Da sind aber zwei Worte, die mich noch bewegen und die ich auch lesen möchte. Das eine aus dem 2. Petrus, dem 3. Kapitel, 2. Petrus, Kapitel 3. Hier wird uns gesagt, 2. Petrus 3, es steht von der Wiederkunft des Herrn, die verheißen wurde, und einiges andere an Begleitumständen in der Endzeit. Es steht aber auch dann in Vers 10, kommen aber wird der Tag wie ein Dieb und so weiter. Und dann in Vers 11 und 12. Da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um dessen Willen die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Also nicht nur sagen, der Tag kommt, sondern sich rüsten, zubereiten lassen, unter der Verkündigung des Wortes eine Beschneidung am Herzen ertragen und sagen, Herr, nimm alles von mir, was dir nicht gefällt und was mir hinderlich ist, dir ganz dienen zu können. Ich lese es noch einmal. Wie muss es da bei euch mit dem Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet. Diese Versammlungen sind Stunden der Zubereitung, der Ausrüstung, der Ausstattung mit allem, was wir benötigen, damit an uns erfüllt werde, was der Herr in Lukas 21 von Vers 34 sagte. Lukas 21 von Vers 34. Habt aber auf euch selbst Acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge. Denn hereinbrechen wird er über alle Bewohner der Erde. Seid also allezeit wachsam und betet darum, dass ihr die Kraft empfanget, diesem allem, was da kommen soll, zu entrinnen und vor dem Menschensohn zu stehen oder vor ihn hinzutreten. Welch gewaltige Worte, die sind an das Ende der Zeit beziehungsweise an uns, die wir am Ende der Gnadenzeit leben, gerichtet, dass dieser Tag uns nicht wie eine Schlinge überfalle, dass wir nicht überrascht werden. Und das geht in Übereinstimmung mit dem Wort, das Paulus an die Thessalonicher im 1. Thessalonicher 5, Vers 4 schreibt er es wohl, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag überraschen könnte. Gott hat uns aus Gnaden Licht geschenkt, und das Licht leuchtet in der Finsternis. Doch die Finsternis hat es nicht begriffen. Auf der anderen Seite erfüllt sich an den wahrhaft Gläubigen, die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Das Licht von der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi, unseres Herrn. Wir haben das Licht des prophetischen Wortes gesehen. Und wir dürfen sagen, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Jeder, der die Endzeitbotschaft, nämlich das geoffenbarte Wort Gottes, durch den Geist Gottes verklärt bekommen hat, der ist nicht mehr in der Finsternis, der ist nicht mehr im Unklaren, der sieht den Weg Gottes hell erleuchtet und darf ihn im Glauben gehen, bis er zum Schauen kommen wird. Wir haben nicht ein Wort verkündigt, das ungewiss gewesen wäre. Im Gegenteil, wie schon einige Male mit Freuden gesagt worden ist, es hat eine solche Zeit noch nicht gegeben wie diese, in der Gottes Ratschluss so beleuchtet und von allen Seiten her gezeigt wurde wie in unseren Tagen. Da kommen wir immer wieder zu dem gleichen Resultat. Wir verherrlichen keinen Menschen. Wir geben Gott die Ehre, der seine Knechte und Propheten früh und spät sandte. Nicht damit wir sie steinigen oder später ihre Grabmäler schmücken, sondern dass wir uns von Gott ansprechen lassen und dass sein Wort an uns, die wir es gehört und im Glauben aufgenommen haben, das ausrichten kann, wozu es gesandt wurde. Noch Kolosser 3, dieses herrliche Wort aus Kolosser 3, Vers 12. So zieht nun als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an. Ertraget einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihr es. Wie hat der Herr uns vergeben? Ganz und gar. Er hat nicht nur vergeben, er hat vergessen. Er hat alle Schuld in das Meer der Vergessenheit, das am tiefsten ist, versenkt. Erinnert ihr euch an das Beispiel, das Bruder Brenhim gab, als die eine Dame da irgendwo eingeladen wurde und die Party hatte Angst, dass sie ab und zu ein Halleluja sagen könnte. Oder ich glaube, vielleicht war es sogar ein Mann, der Vater der Hausdame wohl. Und sie haben ihn nach oben getan. Ihr erinnert euch daran. Und man dachte, wenn der dort oben ist, dann wird man ihn unten ja nicht hören. Man wollte sich mit ihm nicht blamieren. Und siehe, man gab ihm ein Buch über Geografie wahrscheinlich. Nicht wahr? Und dann fand er die Stelle, wo es im Meer keine Messung gibt, wo es also so tief ist, dass es nicht gemessen werden kann. Und dann kam der Lobpreis. Dann kam das Halleluja. Dann konnte er nicht mehr an sich halten. Dann sagte er, das muss die Stelle sein, wo der Herr all meine Schuld hat runterfahren lassen. Da, wo es am tiefsten ist, wo man es nicht mehr ergründen, nicht mehr heraufholen kann, wo es für immer fort ist. Ihr Lieben, das ist die göttliche Wahrheit. Unsere Schuld und Sünde ist für immer und ewig von uns genommen worden, am Kreuz auf Golgatha vergeben. Und wir werden in Ewigkeit nichts davon hören und nichts davon sehen, sondern als Erlöste und Befreite, als Gottgeweihte, werden wir ihm in Ewigkeit, ihm, unserem Erlöser, den Dank darbringen. Und das von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Ihr Lieben, wir schließen mit den Worten der Aufforderung, nicht, dass jemand betrübt von hier geht. Im Gegenteil, dass jeder begriffen haben könnte, wie gut Gott es mit uns meint. Dass wir uns vor ihm überprüfen, ist doch nur recht. Aber wir tun's im Glauben, nicht im Unglauben. Und wenn wir etwas finden, dann bringen wir's ihm und sagen, Herr, du weißt, wir haben's ja nicht gewollt. Es war nicht meine Absicht. Du kennst mein Herz. Vergib und sei gnädig. Und schon kommt die Hand Gottes über uns. Und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, ist dann in unserem Herzen. Und dieser Friede Gottes wird uns dann regieren. Und dann sind wir Kinder des Friedens. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Menschen, die Frieden gefunden haben mit Gott. Menschen, die zu der Ruhe Gottes eingegangen sind, die das Zeugnis durch den Geist empfangen haben, dass wir Gottes Kinder geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Und wie uns hier gesagt wurde, so ziehet nun als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte an. Dann wird aufgelistet, was alles zu finden sein soll. Herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Dann kommt's noch, ertraget einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, so tut auch ihres. Lasst uns auch dieses Wort beherzigen. So von Herzen, so ganz und gar, so total, einander zu vergeben, wenn irgendjemand meint, etwas gegen den anderen zu haben. O vergebt mit derselben Vergebung, mit der Gott euch und uns allen in Christo vergeben hat. Einfach göttliche Vergebung, wie sie uns zuteil wurde, so lassen wir sie auch untereinander allen Brüdern und Schwestern offenbar werden. Und so kommt eine herzliche und innige Gemeinschaft zustande. Da sieht man nicht mehr die Fehler des anderen. Man erkennt sich vor dem Herrn und sagt, o Gott, du wirst mit mir und auch mit dem Bruder und mit der Schwester das Ziel erreichen. Dann legen wir andere dem Herrn im Gebet hin und tun wahren Priesterdienst. Und wie es hier geschrieben steht, und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen worden als ein Leib und erweiset euch dankbar dafür. Wir sind viele Glieder, bilden aber einen Leib im Herrn. Christus ist unser Haupt. Möge alles, möge wahre Bekehrung, wahre Wiedergeburt, wahre Taufe mit Geist und Feuer, wahre Heiligung, Erlösung, volle Erlösung im wahrsten Sinne des Wortes uns allen aus Gnaden zuteil werden. Und wenn das geschieht und wir glauben, dass es geschieht, dann wird Gott sein angefangenes Werk mit uns vollenden können auf den glorreichen und herrlichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Das ist ja das Ziel unserer hohen und himmlischen Berufung, wie Paulus an die Philipper schreibt. Er schreibt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich das vorgestreckte Ziel im Auge, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung aus. Möge dieser Tag und diese Andacht dazu gedient haben, dass wir ein neues Verlangen bekommen, Gott neu zu erleben. Ein neues Verlangen, ihm ganz und gar zu dienen, ihm zur Verfügung zu stehen, dass wir in Wahrheit sagen könnten, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was wir jetzt noch leben, das leben wir im Glauben des Sohnes Gottes, unserem Herrn und Gott, dem es gefallen hat, sein Wort und seinen Namen groß und herrlich zu machen und sein Volk zu sammeln und zu belehren, herauszurufen und dann zu schmücken, auszurüsten und zu vollenden. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für das alles, was er aus Gnaden an uns getan hat und noch tun wird, bis wir ihn schauen werden. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Himmlischer Vater, noch einmal kommen wir vor dein Angesicht, danken dir für dein teures und heiliges Wort, auch für das Wirken deines Heiligen Geistes. Dein Wort, o Herr, wird auch heute das ausrichten, bewirken, ja zustande bringen, wozu du es gesandt hast. An Seele, Geist und Leib, an allen, die es im Glauben angenommen haben. Wahrlich, treuer Herr, du bist derselbe und hast verheißen, mit uns zu sein und zu bleiben, bis an das Ende der Welt. Herr, wir danken dir dafür. Wir glauben es. Wir glauben, dass du bis ans Ende, ja, gewaltig mit uns sein wirst. Treuer Gott, wir bitten für alle diejenigen, die ihre Hände erhoben hatten, auch für solche, die vielleicht nicht den Mut fanden. Treuer Herr, komm uns entgegen, vergib, befreie, löse, ach, mach allen Schaden gut. Möge dein Friede, o Gott, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, in jedes Herz einziehen und die Glaubensgewissheit jedem zuteil werden, dass du, o Gott, in Christo warst und die Welt mit dir selber versöhnt hast. Treuer Gott, wir danken dir gemeinsam auch für das Vorrecht, dass wir gerade in diesen abschließenden Tagen der Welt- und Heilsgeschichte leben dürfen, und für das Vorrecht, dein geoffenbartes Wort hell erleuchtet zu sehen. Halleluja! Dank sei dir, dass du das Wort deiner Knechte und Propheten bestätigst und erfüllst. Vor unseren Augen geschieht's. Halleluja! Ach, mögest du segnen können wie nie zuvor. Geliebter Herr, komm uns entgegen, mein Gott. Wir danken dir dafür. Wir spüren deine Nähe. Du bist in unserer Mitte. Du hast uns wohlgetan nach deiner großen Güte und Barmherzigkeit. Dir sei Dank, o Gott, in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.